Vielen Dank.
Sie sollen einfach unsere Wertschätzung spüren. Ich darf Sie auch noch einladen, wer will. Es gibt am 17. Dezember eine Abschiedsvorlesung von Frau Dr. Kalkowitz. Zu der müsste man sich anmelden. Und dann wäre das noch Programm. Es gibt nur mehr wenige Plätze, wenn jemand will, müsste das relativ schnell machen. Wie gesagt, am 17. Jänner im Heiligen Kreuz sind einige Festvorträge und eben die Abschlussvorlesung von Ihnen.
Ja,
ja, ich kann was. Also erst einmal ganz, ganz vielen Dank. Ich schwimme in Glückwünschen und ich schwimme auch gerne, danke. Aber Abschied, ja, natürlich ist es ein Abschied. Ich habe dann nicht mehr die Leitung von dem kleinen Institut Euphrat, aber ich kann theoretisch, kann ich ja auch noch einen Vortrag halten oder auch eine Konferenz machen. Aber das hängt davon ab, wie er mein Nachfolger wird, ob der mich nochmal sehen will, ja, natürlich. Aber es sieht nicht so schlecht aus, sagen wir mal so. Ja. Na, vielen, vielen Dank für Ihr Wohlwollen. Am 17. Jänner, also man muss ja nicht übernachten, wir sind im Kaisersaal, es gibt eigentlich schon, ich glaube es sind 80 Meldungen, aber der Kaisersaal hat sicher 120 Plätze so zum Sitzen. Also wenn Sie das hören wollen, ist es ein ganzer Tag, Pater Karl natürlich auch in alter Frische und alle in alter Frische irgendwie. Also wenn Sie die nochmal geballt alle sehen wollen, dann 17. Jänner. Ja, und heute danke ich nochmal auch wirklich, ich komme auch gerne, es stimmt auch, für die Einladung, ich bin gerne hier. Es ist schön, ich bereite ja meistens ein Thema vor, das ich irgendwie schon anders bereitet habe. Ich mache gerade eine Augustinus-Vorlesung, mein Schwanengesang in Heiligenkreuz. Aber jetzt werde ich das, was ich über 6 Vorlesungen mache, in einer Stunde machen. Ja? Schauen wir mal, ob es dann auch noch hinhaut. Ich habe das Thema gewählt wegen Papst Leo, muss ich sagen. Dieser 8. Mai 45 und jetzt 2025, also jetzt 80 Jahre nach Kriegsende, das war schon irgendwo auch ein unglaubliches Datum. Ich war am 8. Mai noch in Berlin, also es hat alles so merkwürdig ineinander gegriffen, ja. Also dieses für unser Land ja ein unglaubliches Schicksalsdatum. Und dann dieser Papst, der vom ersten Augenblick an so jugendlich und wirklich irgendwo, also ein Hoffnungsträger kam. Und ich dachte, jetzt gehen wir doch nochmal in Augustinus rein. Denn, und damit ist die Vorüberlegung beendet, er hat ja als Wahlspruch erstaunlicherweise keinen Satz aus dem Neuen Testament, was üblich ist. Er hat einen Wahlspruch von Augustinus genommen. In dem einen sind wir eins. Also er plädiert für Einheit. In dem einen, also Christus, sind wir eins. In uno uni. Und das ist sehr tief gedacht. Und da beginnt ja auch jetzt schon so die Gräben etwas einzuebnen. Und in dem Sinne schauen wir einmal auf Augustinus. Bin ich jetzt gut verstehbar? Ja, gut. Augustinus ist nicht unumstritten. Wir können in der Diskussion auch auf ein paar Punkte eingehen. Ich kann sie Ihnen auch gleich nennen. Die Frage, hat Augustinus die Erbsünde erfunden? Die spukt auch in den Köpfen. Die Antwort heißt nein, aber das müsste ich natürlich begründen. Aber natürlich, er hat die Erbsünde auch auf den Punkt gebracht. Augustinus selber ist ja durch ein ganz gewaltiges, gespanntes Leben gegangen. Dazu komme ich gleich ein wenig. Und hat später die wirklichen großen Verfehlungen seiner Jugend, vor allem die sexuellen Probleme, die er durchstehen musste, in denen er beinahe unterging, dann natürlich auch mit einer sehr großen, rigiden Art beantwortet. Ja, er war verbrannt und ein gebranntes Kind organisiert sich dann anders später, gerade im Punkt auf Sexualität. Hat man ihm auch vorgeworfen, hätte das dann so verteufelt. Ich sage das gleich mal vorweg. Ich werde das nicht jetzt im Einzelnen thematisieren, aber wenn das ein Thema werden soll, können wir das nachher bearbeiten. Wofür ich jetzt werbe, wofür ich jetzt glaube, sprechen zu sollen. Er gehört zu den 4 großen Kirchenvätern im Stephansdom. Bitte nochmal konzentriert auf die Kanzel schauen. Der Mann mit dem brennenden Herzen. Diese Kanzel ist ja ohnehin genial, ja. Aber Augustinus, also unter den vier ist er derjenige, der am intensivsten im Grunde brennt. Das werden wir gleich merken, das werden Sie auch an seiner Sprache merken. Er hat im 5. Jahrhundert das damalige Christentum, soweit es sich schon als Reflexion dargestellt hat, noch einmal nicht nur zusammengefasst, er hat es erweitert. Er hat unglaublich angeschoben. Und Augustinus wird bis heute gelesen. Also ob Gregor der Große, der auch dabei ist, und Hieronymus, das sind alles große Gestalten, ja, auch Ambrosius, den wir gerade gefeiert haben. Aber das, die haben nicht diese Gegenwartskraft, die Augustinus bis heute hat. Und ich beginne mit einem, man muss Latein reden, wenn man mit ihm zu tun hat, mit einem Distichon. Das heißt also einem Zweizeiler. Vielleicht können Sie es sofort verstehen, Latein als Zweitsprache hier. Diversi diversa patres, sit hic omnia dixit. Romano eloquio mystica sensa tonans. Also Sie haben es jetzt nicht verstanden, macht nichts. Aber Sie haben den schönen Rhythmus, ne? Verschiedene Väter haben Verschiedenes. Dieser aber hat alles gesagt. Super, ne? Hic omnia dixit, er hat alles gesagt. Unüberhörbar verkündete er geheimnisvolle, mystische Gedanken in römischer Rede. Das ist ein ganz großes Lob. Wer ist Augustinus? Wir leiten ein wenig ein damit. Augustinus ist Nordafrikaner. Und das gibt allein schon natürlich einen unglaublichen Impuls. Sein Geburtsort Tagaste, übrigens in einem sehr schönen grünen Landstrich gelegen bis heute, also wir sind noch nicht in der Sahara, heute Algerien, damals Numidien. Sie hören im Wort Numidien schon Nomaden. Die damalige Besiedlung war eher also nomadisch aufgestellt. Es gab schon große Plätze, große Städte, große Dörfer, aber Numidien ist nochmal der Hintergrund einer Acker- und Viehzuchtkultur. Der Vater ist Patricius, ein heidnischer römischer Beamter, aber eben kein Römer. Wir dürfen uns Augustinus nicht als Römer, nicht als Lateiner vorstellen. Die Gegend damals war auch punisch, also Phönizien ist da, wo das heutige Heilige Land liegt, der ganze Landstrich Phönizien. Ist eine semitische Gruppe, gehört in den großen Völkerstamm der Semiten. Und Phönizien hat damals eine unglaubliche Schifffahrt entwickelt gehabt, weit mehr als die Griechen. Die Griechen haben sich ja nur an der Küste bewegt. Die Phönizier sind bis England, das heißt über den Atlantik sogar, und haben Nordafrika besiedelt. Das heißt, wir sind später, Sie können, erinnern sich noch an die punischen Kriege, also nicht de facto, aber vom Lesen her. Die Römer haben dann die Punier sozusagen vernichtet, aber es ist eine unglaublich potente Gruppe, die hat selbstverständlich überlebt. Und dann haben sie kolonialisiert. Das heißt, Augustinus spricht eigentlich punisch. Er spricht eine semitische Sprache. Als er später das Alte Testament liegt, erkennt er die Wortwurzeln. Ja? Das ist alles noch so in diesem semitischen Raum. Stellen Sie sich einen Zuwanderer, einen Immigranten aus dem Maghreb heute vor. Eher dunklere Hauptfarbe, gekräuselte Haare. Dieser smarte Typ, ja, von jungen Männern, die wir hier auf den Straßen haben. Das ist Augustinus. Also nicht Lateiner. Eher eben so diese ja, vorderorientalische Art. Davon übrigens auch sein Temperament. Kommen wir gleich weiter. Seine Mutter Monika, auch eine Punierin. Es geht alles in diese Ecke, ist Christin. Monika ist eine komplexe Figur, die lasse ich heute mal weg. Aber in der Psychologie hat man sich immer intensiv für die Mutter Augustins interessiert. Das zeige ich Ihnen an einer Stelle, warum. Egal. Er beginnt Grammatik und Rhetorik zu lernen. Warum? Was tue ich überhaupt mit Rhetorik? Rhetorik ist ein lukratives Geschäft, wenn ich es beherrsche. Rhetorik brauche ich nämlich, um vor Gericht oder als Anwalt, als Rechtsanwalt oder überhaupt als Politiker gute Reden zu halten, einen Klienten rauszupauken. Mit einer kleinen Scharte, die ist schon bei den Sophisten da, ich sage nicht unbedingt die Wahrheit. In Rhetorik muss ich die Wahrheit so hindrehen, dass sie Erfolg hat. Ich lasse auch ein paar Dinge raus und dann betone ich andere und am Ende ist mein Klient freigesprochen, wenn ich es gut mache. Deswegen sind die Sophisten bei Sokrates schon sehr anrüchig. Ja? Da ist schon nicht mehr das Thema Wahrheit, sondern Geschick, wie positioniere ich meine Argumente, dass sie letzten Endes überzeugen. Und Augustinus wird ein glänzender Rhetor. Er kann reden, das merken Sie jetzt gleich. Das ist noch nicht orientiert an der Frage, sage ich immer die Wahrheit ist eine spröde Bezugsperson, aber wie komme ich durch, wie kann ich meine Sätze formulieren, wie zündet das, ja? Wir sind auf einem ganz anderen Terrain und nordalpin ist das immer ein bisschen schwieriger, die deutschsprachige Kultur, überhaupt die mitteleuropäische, hat die Rhetorik nicht so geschätzt. Bei den Angelsachsen ist es deutlicher. Die haben heute noch ein Training, wie rede ich. Das geht in die Universitäten. Das ist bei den Antrittsreden der verschiedenen Präsidenten, können Sie das noch haben. Also berühmte Reden, die so im lateinischen Stil noch gehalten werden. Werbung für, glänzend formuliert, kurze Sätze, nicht kompliziert, aber dann so durchschlagende Momente. Und das ist Rhetorik. Und Augustinus lernt das in Karthago, manche von Ihnen waren vielleicht da, ist ein Vorort heute von Tunesien, von den Römern wieder aufgebaut nach den Punischen Kriegen, aber dann in der Völkerwanderung zerstört. Das heißt, Augustinus stirbt 430, er wird 354 geboren, unfern von Karthago, studiert dann in Karthago und stirbt 430 in der Nähe von Karthago, Hippo heißt das, wieder Algerien, und erlebt den Einfall der Vandalen, und wir wissen, dass die Vandalen bis heute im Vandalismus überlebt haben. Das ist jetzt sinnlose Zerstörung. Das ist wirklich nur noch kurz und klein geschlagen, und die haben dann Karthago richtig, richtig vernichtet. Im Grunde bis heute. Also was der Vorort, Sie können es auch mal im Internet anschauen. Das war der größte Seehafen im Römischen Reich, weit besser als natürlich Ostia, hat das nie geboten. 300 Kriegsschiffe, es galt als zweites Rom, und ich füge gleich hinzu, sind wir schon bei Augustinus, es hieß Carthago Veneris, das Karthago der Venus, und das war wörtlich zu nehmen, sehr wörtlich, Carthago Veneris. Unter anderem gab es eine Stadtgöttin, ganz alter Herkunft, Augustinus schreibt darüber, die wurde einmal im Jahr im Meer gebadet, große Prozession, um ihre Jungfräulichkeit wiederherzustellen. Da wurde sie wieder mit einer gigantischen Prozession in ihren Tempel zurückgeführt, und bei dieser Prozession wurde sie gefeiert bereits auf der Straße durch einige Art von Orgien. Sie haben sich dann bis in die Nacht zurückgezogen, hingezogen. Augustinus hat zu dieser Zeit, er war 17 Jahre alt, ist natürlich voll im Lust, ja. Er hat nicht nur eine Freundin, er hat Freundinnen. Er schreibt in den Konfessionen sehr offen, sehr offen. Er schämt sich auch. Also, das ist eine Form des einer Freiheit des Umgangs. Er ist ja zu diesem Zeitpunkt kein Christ, er denkt auch gar nicht dran. Also, er springt mit vier Beinen in diese Welt. Carthago Veneris. Mit seinen Freunden, die tun alle das Gleiche. Also trinken, Frauen, munter drauf los. Er gewinnt eine junge Frau als Freundin auf Dauer, und die erwartet ein Kind, das ist ihm sehr peinlich, also damit hat er gar nicht gerechnet, 18 Jahren ein Vater zu werden. Die Frau, von der wir den Namen nicht erfahren, er sagt ihn nicht, er bleibt aber bei ihm, und irgendwie gewöhnt er sich dann auch an den Knaben, also irgendwie ist es ihm lästig, ja. Das war die Folge, die er gerade nicht brauchte. Der Knabe, hochbegabt, er wird ihn später zu sich nehmen, ich mache ein bisschen schneller jetzt. Augustinus wird diese Frau zwar nicht heiraten, aber sie bleibt doch, also neben wechselnden Beziehungen dann doch bei ihm. Das Kind wächst mit heran, ein Adeodatus, ein von Gott gegebener heißt es, ein üblicher Name übrigens, Theodor. Er kommt aber dann in Karthago hat er keine Chance, er geht nach Rom, das ist dann schon die eigene Stadt. Rom gefällt ihm nicht, erstaunlicherweise, er ist ein Winter dort, es ist ihm zu kalt. Also, muss ich überhaupt nicht vorstellen, jedenfalls. Also, es gefällt ihm nicht, es ist nicht gut. Aber er hat jetzt einen Anspruch, er will tatsächlich erstmal raus aus dem Sumpf. Versucht immer wieder von seiner Sexualität loszukommen, gelingt nicht richtig. Er wird dann eingeladen nach Mailand. Mailand ist damals die Kaiserstadt, nicht Rom. In Mailand wohnt der Kaiser. Und die zweite Kaiserstadt, man muss es immer erwähnen, weil wir es nicht wissen. Im Norden ist Trier. Trier und Mailand, das sind die beiden Zentren. Wenn Sie nach Trier fahren, sehen Sie dort heute noch den, also wieder aufgebaut, den Palast. In Mailand hält er eine berühmte Rede auf den Kaiser, also sozusagen eine Lobrede. Aber da beginnt etwas anderes. Langsam wird ihm das Leben lästig. Er ist schon über 30 Jahre, nichts gemacht. Also er verdient schon Geld, aber irgendwie ist nichts in Aussicht. Er geht dann zu Bischof Ambrosius, der in Mailand predigt, weil er hört, das sei ein guter Rhetor und will dort einfach mal die Rhetorik hören. Ambrosius ist übrigens in Trier geboren, Sohn eines römischen Beamten dort, der heilige Ambrosius. Und womit er gar nicht rechnet, erstmal ist Ambrosius glänzend und er wollte ja nur zuhören, er wollte nur die Technik kennenlernen. Unter der Hand beeindruckt ihn langsam der Inhalt. Also das kann einen übrigens immer wieder trösten, ja. Das Christentum hat ihn jetzt nicht elementar interessiert. Er war eigentlich Manichäer. Also Manichäer heißt jetzt im Grunde genommen Verachtung des Fleisches, weil er selber seine eigene Triebhaftigkeit kennt, natürlich auch nicht schätzt, ja, das ist der untere Teil, aber mit dem Geist ist er oben und das ist also eine Spaltung in ihm. Aber nun beginnt Ambrosius ihn zu beeindrucken und unter der Hand merkt er, dass das Christentum so dumm nicht ist, wie er ursprünglich dachte. Und Christentum hat ihn etwas abgehalten, die Inkarnation. Also Gott wird Fleisch, das findet er ziemlich unmöglich. Das findet er undenkbar, das ist nicht gut, das haut nicht hin, weil mit Fleisch verbindet er das, was er an sich selber nicht mag und wovon er nicht wegkommt und dass Gott jetzt Fleisch wird. Also das finde ich sehr merkwürdig und unangemessen. Ja, er beginnt mit Ambrosius zu reden, hat aber seinen reizenden Nebensatz in Konfessionen. Ambrosius habe ihn Valde Episcopaliter empfangen, sehr bischöflich. Der hielt nämlich nicht viel von Augustinus. Der kannte sein Leben und dachte, also dieser Windhund, Windhund ist so etwa die richtige Abteilung. Ja, also Ambrosius hat sich recht bedeckt gehalten. Aber Augustinus entflammt immer mehr, er liest, ja. Und das muss ich jetzt noch sagen. Es kommt dann 386 in Mailand zu einer Szene, die er beschreibt. Er ist am Gipfel seiner Verzweiflung. Seine Mutter hat eine Frau für ihn ausgesucht. Das ist die Stelle, wo ich nochmal auf die Mutter komme. Die Mutter besorgt ihm eine Frau. Die will mit diesem Schlendrian jetzt endgültig mal Schluss machen. Die Braut ist aber 14 Jahre alt. Augustinus muss noch warten. Also er schickt seine Geliebte weg, behält den Sohn und sagt noch, die Geliebte habe versprochen, niemanden mehr zu gehören. Sie war wesentlich edler als ich. Sie ging zurück nach Karthago. Aber er behält den Sohn, schickt sie fort und nimmt sich in der nächsten Woche eine neue Freundin. Er hat es nicht ausgehalten und verachtet sich selber zutiefst. In dieser Phase, im Garten in Mailand, die berühmte Stelle in den Confessiones, er denkt sogar an Selbstmord. Also es ist ihm ekelhaft, er ist sich ekelhaft. Das Christentum ist noch nicht ein Schlüssel für ihn, das ist noch nicht klar. Ein Freund ist dabei, der auch in irgendeiner Form von, also diese jungen Leute sind irgendwie verzweifelt, sie kommen nicht mit ihrer inneren Weltanschauung nicht mehr klar. Er hört nun plötzlich, und das ist so immer die Frage, hört er wirklich oder hat er sich das eingebildet? Er schreibt jedenfalls, er hört es, einen Singsang aus dem anderen Garten. Tolle, lege, tolle, lege. Ein Kind singt. Tolle heißt nimm und lege heißt lies. Und er schlägt das Buch auf die Bibel und findet den Paulusvers, nicht dem Bauch zu dienen, den Lüsten zu frönen, sondern den Geist zu erheben. Augustinus fällt zu Boden und weint haltlos. Das ist eine ganz große Stille. Sehr lange. Haltlos. Und als er auf dem Boden liegt, entscheidet sich die Szene. Er beschließt nun, die Bibel wirklich zu lesen, ernst zu nehmen und bewirbt sich um die Taufe, macht Taufunterricht. Ambrosius tauft ihn 387 in der Osternacht. Er geht mit Freunden dann etwas in Richtung Comer See, kleines Landgut. viele Freunde ließen sich auch taufen. Er zieht so, er ist ein so glänzender Kopf, er zieht die Freunde immer mit, er ist so ein bisschen die Lokomotive. Und beginnt eine ganz frühe Form von Zusammenleben. Sie kennen noch kein Kloster, aber es ist eine männliche Abteilung. Die Mutter kocht, die ist auch dabei. Aber sie beten, sie haben einen ganz klaren Tagesablauf. Ich muss das erzählen, weil sie jetzt gleich kommen zu dem, was ihn eigentlich dann ausmacht. Und er beginnt auch eine ganz winzige Regel zu entwickeln. Daraus kommt später die überhaupt erste Klosterregel, ist ja die Augustinerregel, noch längst bevor Benedikt beginnt. Und dieses Zusammenleben wird das geordnet. Sie beschließen dann nach Karthago zurückzukehren. Das geschieht und dort wird dann auch diese kleine, ja, vorklösterliche, eigentlich so eine Art Disputationsrunde. Ein bisschen so wie beim Symposium von Platon, muss man sich das vorstellen. Ja, man diskutiert, man freut sich, führt intensive Gespräche und dann kommt in Hippo, 391, das heute Algerien, das Volk und will ihn zum Priester haben. Man hat ihn als Rhetor kennengelernt, sie schätzen seine Reden, sie wollen ihn als Prediger haben. Er will nicht, er wird aber zum Priester geweiht und 4 Jahre später Bischof und dann ist er 35 Jahre Bischof. Eigentlich gegen seinen Willen. Und dann haben wir diesen Mann, der jetzt wie eine Explosion etwa 100 Werke schreibt. 100 Werke, das heißt diktiert. Ja, wir haben keine Schreiber. Und er wirft sich in den, also wirklich, wirklich voll in den Kampf. Er schreibt gegen die damaligen noch ganz unklaren, heretischen, abweichenden Positionen. Es ist noch nicht ganz klar, wo läuft eigentlich die Grenze zwischen Orthodoxie und Häresie. Das ist ja alles noch im Kampf. Das ist ja noch nicht richtig definiert. Und Augustinus kämpft. Manches im Überschwang. Das ist, also wir gehen jetzt nicht in die Forschung, ja. Er lässt manche Dinge auch so scharf auflaufen, dass man sich fragt, ob das eigentlich richtig ist, was er da schreibt. Aber er kämpft wie ein, also wirklich wie ein Löwe und beginnt jetzt, sich in der Theologie ganz nach vorne zu stellen und versucht tatsächlich, dem Christentum ein Gesicht zu geben, das bis heute auch Bestand hat, ja. Wir haben ja ganz viele Traditionen und ganz viele Möglichkeiten, das Evangelium auszulegen. Und Augustinus wird nun einer, der das anschiebt. Richtig intensiv. Das Ende seines Lebens ist ein wenig tragisch. Er ist in Hippo, alt, krank. Die Vandalen rücken vor und für Augustinus geht die Welt unter. Er hat damals den Weltuntergang gesehen. Apokalypse. Die Apokalypse. Und zwar deswegen, weil die Kultur, die er so liebte, natürlich die römische Kultur, ja, definitiv am Ende war. Sie war auch am Ende. Mit den Vandalen ist Rom von Nordafrika verschwunden bis heute. Dann kam später die muslimische Invasion. Das war aber alles noch, also das ganze Mittelmeer war natürlich römisches Gebiet, lateinisch kultiviert. Wir haben heute noch Kirchen, Reste von großen Kirchen, auch in Nordafrika. Und das geht verloren und Augustinus weiß es und er leidet. Er leidet. Es ist seine Kultur. Er weiß, dass es Schluss ist. Einfach, das hat er gesehen. Das ist ein großer Schmerz. Und da schreibt er De Civitate Dei, das ist eine der letzten Arbeiten über den Gottesstaat, und versucht sie zu trösten, dass das politische Reich, das römische Reich, nicht der Statthalter des Reiches Gottes ist. Das muss er sich auch immer wieder sagen. Und dass die Civitas Dei, das Reich Gottes, noch ein ganz anderes ist. Aber er weiß nicht, ob das sich durchsetzen wird, nicht durchsetzen wird, ob nicht einfach Weltende ist. Im Grunde hat er das Gefühl gehabt, die Welt geht zugrunde. Ja, das ist eine sehr, sehr verschattete Position, 430 nach Christus. Tatsächlich sind die Vandalen also wie die Heuschrecken über Nordafrika. Was er nicht sehen konnte, das waren nicht mehr die Vandalen, sondern die Goten und die Langobarden. Uns zum Trost gesagt, das hat niemand gesehen, Ambrosius auch nicht. Die Völkerschaften, die das Christentum dann annahmen, damit hat man nicht gerechnet. Ja, das frühe Christentum war lateinisch, griechisch-lateinisch, jetzt kommen die Langobarden, die germanischen Völkerwanderungsschwämme und oh Wunder, die nehmen das Christentum an. Jetzt beginnt plötzlich ein völlig neuer Durchgang. Die heutige Lombardei ist die Langobarden-Siedlung, ja. Also wir können vom Glück sagen, wenn wir Ähnliches erleben. Kulturen verschwinden und plötzlich werden die Eroberer in den Sog genommen. Ja? Das ist ja eine fantastische Sache. Das heißt, das Mittelalter ist ja nicht mehr einfach nur Rom, sondern es ist jetzt plötzlich diese neuen Völkerschaften, die ließen sich taufen. Mit langen Umwegen, die Arianer können natürlich auch noch rein, aber immerhin, ja, es ist, also diese früheren Eroberer, die alles zerschlagen haben, werden plötzlich Christen und jetzt beginnt eine neue Ära, die ja im Grunde bis heute angehalten hat, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob unsere Migranten sich einmal dieser Weise entwickeln. Wir in Optimum und Plurimum wissen wir noch nicht. Ja, Augustinus. Wir gehen auf ein Thema. Das Gesamtthema des Semesters zum Thema Liebe. Auch durch Papst Franziskus nochmal sehr scharf formuliert. Das nach außen gehen, das Werben, das Gehen an die Ränder. Augustinus hat nun eine Form des Umgangs. Er ist der Mann mit dem brennenden Herzen in der Hand. Das Thema Amor, die Liebe, ist sein Thema. Und zwar schon nicht nur von Karthago her, da hat er die untersten Ebenen kennengelernt, aber natürlich auch die Entflammung nach oben. Und Augustinus zieht jetzt eine Klärung ein. Und die Klärung werden wir kennenlernen. Es gibt einen berühmten Satz, damit beginnen wir. Liebe und dann tu, was du willst. Ausrufezeichen. Ein Paukenschlag. Wenn das so einfach wäre, bräuchten wir gar nicht mehr weiter reden. Tu, was du willst. Dieser Satz wird heute vielfach verwendet, auch in Zusammenhängen, die wir jedenfalls in der moralischen bisherigen Überlieferung gar nicht kennen. Ich greife mal in ein abstruses Beispiel, Berlin, immer abstrus. Vier Männer treten vor eine Pastorin und wollen von ihr getraut werden und sie sagt, ja, wenn ihr euch liebt, ist das in Ordnung. Es gibt jetzt schon Probleme, ja, aber die hat also diese vier Männer sozusagen in ihrem Ritus getraut. Warum? Weil sie sich lieben. Die Landeskirche hat schon Bedenken, aber bis heute ist ihnen nicht viel mehr dazu eingefallen. Also wenn wir uns einander lieben, ist es das sowieso schon in Ordnung. Schwierig. Polyamorie. Wir haben alles da. Wir haben hetero, poly, homo, mittlerweile natürlich auch die Frage, wenn ich meinen Hund liebe, was ist denn dann? Also mit Liebe kann ich sozusagen alles Mögliche zudecken. Hat Augustinus das gemeint? Er ist ein Fachmann für Liebe. Also wenn einer was versteht, dann er. Was braucht eigentlich Liebe, damit sie den Namen verdient? Jetzt kommt das Problem. Ist Liebe nicht in sich gerechtfertigt? Sie ist sich selber ja auch genug. Ja? Es ist eine Hingabe. Wir haben die Bergpredigt, in der das ja auch ausdrücklich nochmal das Thema ist. Wir haben diese unglaublichen Sätze im Neuen Testament. Ist Gott nicht die Liebe? Wir haben im ersten Johannesbrief, ist ja eine Aufgipfelung im Grunde genommen des ganzen Neuen Testamentes. Theos, he, agape. Theos, he, agape. Gott ist die Liebe, agape. Vor aller anderen Kraft steht diese große Kraft. Ja, aber, und jetzt schauen wir uns das Aber mal an. Die menschliche Liebe, die Augustinus ja bis zur Neige kennt, ist nicht mehr unschuldig. Und jetzt kommen wir auf das Problem. Und da liegt natürlich auch die Frage der Erbsünde, die hat er natürlich auch an der Stelle eingeführt. Alle menschlichen Vermögen, nicht nur die Liebe, alle menschlichen Vermögen sind getrübt. Die haben nicht mehr die Kraft des Anfangs. Und das ist eine unleugbare Erfahrung. Ich will in Klammer sagen, heute wird die Erbsünde auch theologisch bestritten, jedenfalls in einigen katholischen Fakultäten in Wien, soweit ich weiß, nicht, immerhin nicht. Aber in anderen, also brauchen wir überhaupt die Erbsünde? Auch die Rede hat das Judentum die Erbsünde so interpretiert. Im Koran kennen wir gar keine Erbsünde. Trotzdem ist klar, und das ist jetzt nochmal unleugbar, dass in allen Kulturen dieser Welt und allen Kulturen und Religionen dieser Welt der Mensch nicht einfach in Ordnung ist. Wie sich das erklärt, schwierig. Was ist nicht in Ordnung? und zwar vor allem an der Liebe nicht. Ich zitiere einen Satz von Hemingway. Ein ziemlich schrecklicher Text. Spricht eine Frau. Ich war dein Kamerad und deine kleine schwarze Blume. Gewäsch. Liebe ist nur eine schmutzige Lüge. Liebe sind Pillen, damit ich meine Periode kriege, weil du Angst hattest, ich könnte ein Baby bekommen. Liebe ist Kinin und Kinin und Kinin, bis ich taub bin davon. Liebe ist das dreckige Scheusal für Fehlgeburten, zu dem du mich geschleppt hast. Liebe, das bedeutet Katheter und Ausspülungen. Sie riecht nach Lysol. Zum Teufel mit der Liebe. Liebe heißt, dass du mich glücklich machst und dass du mit offenem Maul einschläfst, während ich die ganze Nacht hindurch wach liege und Angst habe zu beten, weil ich weiß, dass ich kein Recht mehr dazu habe. Böser Text. Hemingway. Augustinus hat einen Satz gesagt, die Verderbnis des Besten ist das Schlechteste. Er hat ein paar Sätze, die ganz, also wirklich gut gemauert sind. Ja? Corruptio optimi, pessima. Wenn das Beste verdorben ist, dann stinkt es richtig. Und das kann mit der Liebe geschehen, es ist das Beste. Aber wie kann man sie dann, wie kann sie in ihrem großen Reichtum aber auch gewahrt bleiben? Und jetzt kommt eben dieser Einwand. Und der harmlose Einwand ist nicht lieben, wir haben es schon gesagt, etwas, wer hat eigentlich gegen was, gegen Liebe, ja? Ob ich Auto, Bi, Homo, Hetero, Poli etc., ja, wen geht das denn überhaupt an? Also wenn ich in dieser Gebärde bin, dann kann doch ein anderer darüber nicht befinden, ob ich da richtig bin oder falsch bin. Außerdem, den Satz kennen Sie, soll sich die Kirche aus den Schlafzimmern heraushalten. Das tut sie übrigens seit 3 Generationen wortlos. Ich habe noch nie ein Wort über dieses Problem gehört. Das Wort Liebe ist im Deutschen auch unscharf. Wir haben im Grunde nur ein einziges Wort zwischen Bahnhofstraße und göttlicher Liebe. Ja? Wir haben im Lateinischen 2 bis 3 Wörter, im Hebräischen auch und im Griechischen genauso. Also im Lateinischen liegt uns am nächsten. Wir haben, oder wir fangen mal Griechisch an, wir haben die Philia. Das wäre noch die Freundschaft, das ist ganz vordergründig. Wir haben den Eros, das ist die Triebhafte, wobei Trieb hier was Gutes ist, ja, nicht die Sucht schon, aber Trieb. Und wir haben die Agape, und das ist jetzt die ganz große, das ist die göttliche Liebe. Ja. Aber wir haben dann im Lateinischen eben noch den Amor, das ist der Eros. Wir haben die Caritas, und die Caritas hören wir schon nicht mehr als Agape. Ne? Caritas ist bei uns die Institution, die warme Wolldecken verteilt, und damit haben wir natürlich das Ganze, wir hören schon nicht mehr, dass das so eine unglaubliche Qualität ist. Und das letzte nochmal, Amicitia. Aber im Deutschen haben wir nur dieses eine Wort, und die Frage ist, also es geht von einer Elementarkraft bis in die höchste göttliche Liebe. Und das bedeutet nun, dass wir das in sich noch ein bisschen aufspalten. Am Grunde der Liebe, jetzt unser deutsches Wort, ist eine tiefe und noch ganz ungeordnete Faszination, die triebhafte Faszination durch das Geschlecht. Am 4. Dezember war gerade auch der Geburtstag Rilkes. Rilke weiß davon. Rilke ist auch ein großer Erotiker. Also auch ein bisschen Karthago Veneris bei ihm. Ja? Also er geht durch alle Höhen und Tiefen. Die Qualität von Augustinus hat er nicht gehabt, also schlicht diese wahnsinnige Vitalität. Aber er weiß ziemlich viel. Ich lese Ihnen einen Satz vor. Vom verborgenen, schuldigen Flussgott des Blutes. Ach, von welchem Unkenntlichen triefend das Gotthaupt. Das ist Eros, der verborgene, schuldige Flussgott von Unkenntlichem triefend. Was kommt da alles aus dem Schlamm mit? Ja? Unglaubliches Begehren, aber was zieht das Begehren alles mit? Zu den dunklen Seiten der Liebe. In der Tiefe sind nicht nur Perlen, auch Schlamm und Ungetüme. Also wenn man die Perle holen will, kommt noch wesentlich mehr. Wird die Liebesleidenschaft Selbstgenuss, auch mit wechselnden Partnern? Kann sie so zelebriert werden? Oder richtet sie sich auf den und die, die einzig gemeint ist, auf Dauer, willentlich, gefühlsmäßig, ganz? Fragezeichen. Das heißt, die Liebe ist zunächst einmal überhaupt nicht vor der Selbstbeziehung gefeit. Was nochmal diesen ganz tiefen ersten Antrieb bedeutet, da gibt es im Deutschen das Wort Wollust. Wollust. Natürlich ein unglaubliches Erfülltsein, triebhaftes Erfülltsein, im Letzten auch ein Ego-Genuss. Wir werden noch auf das Ego kommen. Also ich genieße mich selber in diesem Empfinden. Wollust ist aber das Pseudos der Liebe. Wenn ich die nicht, da ist eine unglaubliche Methodik drin, aber wenn ich die nicht nochmal in den Blick nehme, dann wird sie schwierig. Ja? Dann biegt sich die Liebe tatsächlich in eine Art von Selbstliebe um. Dann brauche ich zwar jemand anderen, aber ich brauche ihn zur Steigerung meiner selbst. Pseudos. Geschlechtliche Beschriftung. In diesem Sinne ist jetzt das Geschlecht einer Reinigung bedürftig. Was heißt Reinigung? Wir können das gleich mit einer Überlegung besetzen. Reinigung bedeutet, dass der Trieb genau genommen wird. Der Trieb ist ja notwendig. Unser Lebenstrieb hilft uns zu leben. Wir würden gar nicht leben, wenn wir nicht triebhaft organisiert werden. Ja? Das heißt, wir kriegen von der Natur, von unserem Körper her den Anstoß, wir müssen anderes essen als uns selber, wir müssen schlafen. Das heißt, wir werden in lauter Dinge hineingeschoben, die wir möglicherweise von uns aus nicht unbedingt täten, wenn wir sie wählen müssten. Dasselbe ist in der Liebe. Ich werde auf einen anderen verwiesen. Aber, und das ist jetzt das Geheimnisvolle, das ist das, was Augustinus weiß, dass ich den anderen nehmen kann als Werkzeug für mich. Ja? Er dient mir. Das sind die Frauen, die er hatte. Das ist auch die eine Frau, die er benutzt hat und die ihn offensichtlich weit mehr geliebt hat als er sie. Ich brauche dich, weil es mir um mich geht. Das heißt, man biegt diese Hingabefähigkeit, biege ich jetzt ganz genau um, und zwar indem sie mir dienlich wird. Und das heißt, ich liebe jetzt erstmal im Plural. Ich brauche möglichst viele, auch möglichst viele Abwechslungen, damit es mir gut geht. In diesem Sinne ist das Ernste und Lebensentscheidende der Liebe überhaupt noch nicht ergriffen. Sondern es geht nochmal, Liebe als Ego-Genuss. Das braucht Abwechslung, das braucht Häufigkeit, das braucht auf jeden Fall Wechsel. Das braucht auf jeden Fall auch in dem Sinne immer einen neuen Reiz. Je intensiver der Reiz, desto intensiver dann auch wieder der Selbstgenuss. Das heißt, Lieben im Plural. Lieben im Plural, das ist der Ausgangspunkt. Damit sind wir bei der Selbstsuche. Und Augustinus hat das sehr gut verstanden. Er hat später gesagt, das ist in Confessionis, es ging ihm immer nur um sich. Das war das Ego. Er musste von außen beständige Zustimmung empfinden. Das heißt, das andere Geschlecht ist dann eine Gegengabe einfach an mich. Aber ich gebe mich nicht wirklich. Die anderen müssen geben. Ich muss mich aufsteilen an dieser Stelle. In diesem Sinne ist auch für ihn, das habe ich schon gesagt, das Kind, das da entstand, schrecklich lästig. Plötzlich kommt etwas, das kann ich nicht einfach abschaffen. Ja? Er wollte, das war aber genau gegen die Rechnung. Das heißt, Liebe hat auch nochmal dieses flüchtige Merkmal. Also flüchtig heißt, ich brauche den Reiz für den Augenblick, aber ich denke nicht an übermorgen, schon gar mal an nächstes Jahr. Und dieses sich im Moment auskosten können, das war für Augustinus lange Zeit das Lieben. Und jetzt ist die Frage, Und Augustinus wird dann dahin gehen, und das ist jetzt die Bekehrung, das ist das, was auch mit Tolle Leginov zusammenhängt. Dienen wir dem Bauch, die Paulusstelle, und zwar dem Bauch und noch was etwas unterhalb des Magens liegt, also der ganzen Bauchregion hier, ja, dem Genuss, der auch möglichst wieder vergeht. Sie kennen den Satz von im Faust, im Genuss verschmacht ich nach Begierde und in der Begierde nach Genuss. Ja? Also schade, ich kann nicht alles auf einmal haben. Aber die Begierde heißt, sie muss gestillt werden und dann kann auch wieder der Genuss kommen und wenn der wieder vorbei ist, kommt wieder die Begierde. Ja, ein unentwegtes Wechselspiel. Für Augustinus heißt, und jetzt kommt es das, was mit der Inkarnation zu tun hat, dass der Leib eine andere Beschriftung hat. Die Fleischwerdung Jesu hat ihn schwer mitgenommen sozusagen. Die war für ihn kaum lesbar. Weil alles, was er an sich empfunden hat, war dieses Flüchtige. Ein Moment, der steigert und hinterher ist ein Katzenjammer, weil es natürlich vor allem für ihn noch um andere Dinge ging. Aber kann der Leib, also wir sind jetzt nicht bei Körper, also wir sind schon beim Leib. Leib, Leben, Liebe sind ja im Deutschen ein einziger Zusammenhang. Ist der Leib nicht anders beschriftet, als dass er nur diesen momentanen Genuss hat? Und dazu wird Augustinus sehr viel mehr sagen. Und an der Stelle kommt jetzt: Der Leib ist insofern beschriftet, und damit ist die Sexualität ein Motor, aber sie ist nicht Ende. Das heißt, wohin geht überhaupt die Reise? Die Liebe geht auf Leben und Lebenssteigerung, und sie geht weit hinaus über die Sexualität. Sie geht auf einen anderen Menschen. Jetzt sind wir mal noch ganz genau, und nicht nur auf einen Menschen meines eigenen Geschlechtes, sondern sie geht auf eine Herausforderung, das war bei Augustinus auch völlig klar, der mir bis in die Tiefe fremd ist. Das Fremde reizt, nicht das eigene. Bei Augustinus haben wir eine Lesung der Geschlechtlichkeit, die gerade nochmal vom fremden und anderen Geschlecht her anspringt. Also sich selber nur begegnen ist dann auch zu wenig. Sondern ich muss auf etwas treffen, das ist bei ihm das eigentliche Abenteuer, was mir bis in die Tiefe erstmal nicht vertraut ist. Natürlich die Frau, also natürlich Frau und Mann sind beide unter derselben Gattung Mensch. Aber sie sind trotzdem in ihrem Lebenszugang, in der Art, wie sie ihr Leben führen, in der Art, wie sie auf die Wirklichkeit eingehen, bis in die Tiefe verschieden. Und das zeigt sich übrigens schon in den Organen. Augustinus schreibt über die Organe wenig, übrigens immer wieder mit Erstaunen. Eine berühmte Stelle, wo er sagt, wo werden wir eigentlich geboren? In einem Bereich, der also normalerweise sozusagen wenig attraktiv ist. Ja? Er reflektiert darüber, wieso hat Gott die Stelle der Geburt an diese Stelle gesetzt, die wir normalerweise verhüllen, also jetzt nicht gerade der Öffentlichkeit preisgeben. Ja? Das Kind kommt ja zur Welt. Man nannte das dann die unehrenhaften Teile des Körpers. Das heißt nicht, dass das Kind unehrenhaft ist, aber warum kommt es nicht irgendwo? Könnte aus dem Kopf entspringen oder vielleicht an einer anderen Stelle? Nein, es kommt da, wo man eben die Unehrenhaftigkeit normalerweise etwas verbirgt. Und Augustinus macht jetzt eine Schlussfolgerung und wird sagen, ja, vielleicht ist das gerade nochmal das Zeichen, dass der Leib eigentlich keine unehrenhaften Teile hat, sondern dass wir daran etwas verdorben haben, sodass wir das in dieser merkwürdigen Beleuchtung sehen. Denn die Geburt ist ja etwas Göttliches, ja, da kommt das Leben wieder. Aber dass es gerade an diesen Teil kommt. Und jetzt kommt er über die Inkarnation Jesu an die Stelle, wo er sagt, dass der Leib ist auch etwas, was von Gott aus nochmal ausgezeichnet wurde. Das heißt, jetzt kommt er auf die Idee der Heiligkeit des Leibes. Und damit hat jetzt die Sexualität einen anderen Zug. Und das werden wir jetzt genau machen. Der Augenblick, wo ich anspringe in meinem Geschlecht auf ein anderes Gegenüber. Und nochmal, in der Beschriftung meiner eigenen Geschlechtlichkeit bin ich angewiesen auf ein Gegengeschlecht. Wenn er wirklich von den Geschlechtsorganen gesehen, gibt es eine unglaubliche Passform. Also weibliche und männliche Geschlechtsorgane passen in einer unglaublich präzisen Weise aufeinander. Nicht Mann auf Mann und nicht Frau auf Frau, also da muss ich was nachbauen. Aber wenn ich ursprünglich bin, dann sind das Unglaubliche, also wie Schlüssel und Schloss. Und Augustinus sagt, und das ist ein Zeichen dafür, dass sich hier etwas abspielt, was definitiv zur Schöpfung gehört. Und da hat er die Genesis nochmal interpretiert. Denn die Geschlechtlichkeit ist im Paradies bereits die Gabe. Also die Geschlechtlichkeit ist nicht etwas, was nach dem Paradies einsetzt, sondern dieses seid fruchtbar, mehret euch, jetzt kommt also die Gabe des Lebens, die läuft genau schon im Paradies an. Und in diesem Sinne jetzt kommt der Punkt, Mann und Frau gehören zueinander, und zwar in der Nachahmung der Lebendigkeit Gottes selber. Also ein unglaublicher Satz. Gehören zueinander in der Nachahmung von Gottes Lebendigkeit selber. Und da gibt es jetzt noch einen Hinweis. Wir gehen ganz kurz mal in die Philosophie. Es ist sehr verständlich, weil die gute Philosophie ist ohnehin sehr verständlich, wenn man sie gut macht. Augustinus hat nämlich an einer Stelle die antike Philosophie gedreht. Also im Grunde genommen nimmt er natürlich Platon mit, Aristoteles, also das ist alles drin, im Rhetorikstudium hat man die Philosophie drauf. Viel Platon. An einer Stelle schreibt er sie um. Und das ist die Stelle, wo wir sagen können, dass hier die antike Philosophie auf das Christentum wirklich drauf trifft. Und in dem Christentum kommt jetzt ein Gedanke hinzu, den hat die Antike nicht mehr und auch nicht gehabt. Und das ist folgende Stelle. Wir gehen kurz zu Aristoteles. Aristoteles sieht ja die Welt über Substanzen. Wir haben lauter Substanzen hier. Ja, hier ist ein Mikrofon, hier ist ein Glas Wasser. Ich bin auch eine Substanz, sind alle Substanzen. Und dann kommen noch Eigenschaften dazu. Das ist jetzt hier schwarz, das ist durchsichtig, der Mensch hat sowieso noch mal ein paar andere. Das heißt, wir haben dann 9 Kategorien, wo wir dann einen Gegenstand beschreiben können. In der 4. Kategorie bei Aristoteles kommt auch die Beziehung. Wenn ich zu Ihnen spreche, bin ich in einer Beziehung. Ja? Aber das ist die 4. Kategorie, die ist für Aristoteles nicht so besonders wichtig. Hauptsache etwas ist es da, Punkt. Und jetzt sage ich noch Ort und Zeit und Farbe und Beziehung und noch andere Dinge. Am Schluss habe ich den Gegenstand so eingekesselt. Augustinus, jetzt sind wir an der Stelle. Und das hängt jetzt mit dem Begriff von Leben zusammen und das hängt mit Christus zusammen. Augustinus nimmt die Relation an die erste Stelle. Wir erfassen einen Gegenstand nicht nur so, wie er jetzt so dasteht, so sozusagen stumm, Punkt. Wir erfassen ihn in der Art und Weise, wie er in Beziehung ist. Das heißt, für ihn rückt die 4. Überlegung von Aristoteles jetzt an die allererste Stelle. Warum? Leben ist Beziehung. Also wenn ich überhaupt was beschreiben will, wenn ich überhaupt in diese Welt eine Ordnung eintrage, dann kann ich das mit Aristoteles machen, das geht bis heute auch, Thomas hat das auch gelassen. Augustinus macht es anders. Augustinus sagt, wenn wir in die Welt hineingehen, wenn wir überhaupt in die lebendige Schöpfung hineingehen, beginnen wir einmal mit der Beziehung. Die ganze Welt ist einem Netz von Beziehungen. Und das leitet er ab, und jetzt sind wir beim Christentum. Gott ist auch nicht nur einfach da, Punkt. Gott ist einer, Punkt. Dann kann ich noch sagen, er ist allmächtig, er ist gütig, jetzt kann ich verschiedene Dinge gruppieren. Augustinus schreibt De Trinitate, der erste ganz große Versuch, die Dreifaltigkeit zu durchdringen, und sagt, es ist falsch, dass wir die Einheit Gottes als sozusagen als tote Einheit, irgendwie Gott ist einer, Punkt. Wir müssen von Anfang an sagen, es ist eine Einheit aus Beziehung. Dann habe ich die Einheit gefasst. Einheit ist nicht etwas Stummes, und da muss ich noch ein paar Dinge dazu tun, damit es ein bisschen Lebendigkeit gewinnt. Gott ist einer im Verhältnis dieser drei Personen zueinander. Das heißt, die Einheit ist eine lebendige Einheit, ist eine Beziehungseinheit, ist eine relationale Einheit. Vielleicht kommt es Ihnen abstrakt vor, behalten Sie das mal. Das ist nämlich eine unglaublich kluge Auslegung. Ich mache mal einen Gegenpunkt auf. Es gibt, also nehmen wir nochmal den Koran, auch da ist Gott einer, aber wir wissen nichts von ihm. Er ist nur einer, Punkt. Also wir wissen überhaupt nichts von einer inneren Spannung, also einen Sohn hat er nicht, das ist ja definitiv ausgeschlossen. Ja? Damit haben Sie eine Einheit, die gar nichts von sich sagt, die ist auch verschlossen. Ich bitte das jetzt nicht als schlaue Kritik zu hören, sondern einfach mal als Beschreibung. Im Christentum ist diese Einheit in sich geordnet, geöffnet. Und nochmal, flutendes Hin und Her. Ja, da steht nicht einer hier, der andere steht hier und da steht wieder einer und irgendwas passiert dann schon. Lebendigkeit als flutendes Hin und Her. Der eine gibt sich, der andere nimmt und in diesem Sinne. Und jetzt kommt die Schöpfung hinzu. Auch die Schöpfung ist in der Gestalt der Beziehung gestaltet. Die Dinge sind in ein Netz der Freundschaft geworfen. Alles, was ist, lebt durch sich und im Blick auf ein anderes und empfängt vom anderen wiederum sein Leben. Also dieses Hin und Her. Denken Sie nochmal an Fluten. Das ist bei Augustinus ganz stark. Das heißt, wir sehen die Welt nicht in diesem Sinne bloß statisch. Die Wirklichkeit ist dynamisch. Wir sind immer schon auf etwas anderes gerichtet. Und Augustinus als Rhetor, übrigens eine tolle Sprachtheorie, sagt, der Mensch ist derjenige, der spricht. Das heißt, er ist immer schon in Bezug auf jemanden anderen, dem er etwas, nicht nur etwas mitteilt, sondern in diesem Sinne überhaupt mitteilt. Wir sind die Mitteilenden. Homo est animal orationale. Also nicht nur rational, orationale. Wir reden, wir sprechen, wir empfangen uns vom anderen. Und Augustinus hat dieses Modell jetzt nochmal auf den Leib bezogen. Die Engel haben keinen Leib, darüber, die kommunizieren auf andere Weise, aber sind auch kommunikativ. Aber wir kommunizieren, also wir teilen uns mit. Wort natürlich, aber mein reines Dasein. Mein reines Dasein, meine Leibhaftigkeit, schon als Frau. Definitiv bezogen auf einen anderen Leib. Und umgekehrt. Die menschliche Welt ist nicht denkbar ohne dieses beständige Austauschen hin und her. Das muss nicht heißen direkte Sexualität, das heißt aber weit über die Sexualität hinaus. Der andere gibt mich mir. Auch der andere gibt mir mein Leben und ich gebe mein Leben einem anderen. Also bitte Leben nicht als Selbsthabe. Das wäre genau nochmal das Missverständnis von Sexualität, wo ich mich genieße. Ein paar Leute verheizen, die mich mir besorgen, ja, das kann ich selbstverständlich. Aber das mündet alles in mir. Ja? Und dann, das größte Beispiel ist Don Giovanni. Ne? Jeden Abend eine andere zwischen Adelaida und Susanne, Zuleima, glaube ich. Und Giovanni kennt keine einzige Frau. Der kennt nur Unterröcke. Sagt Kierkegaard. Die Unterröcke hat er kennengelernt, aber die Frauen hat er nicht kennengelernt. Beschäftigt sich nur mit der Abteilung ab dem Bauchnabel nach unten. Er weiß aber gar nicht, wie die oben ausschaut, ist das auch wurscht. Ja. Also in diesem Sinne ist dieses Hin und Her uns auf den Leib geschrieben. Also über die Geschlechtlichkeit, über das Wort, übrigens auch über die Art und Weise, wie wir beständig miteinander zu tun haben. In der Civitas Dei wird die Civitas, also die Bürgerschaft, gerade daran festmachen, ist anders als bei den Ameisen. Er hat nochmal einen Vergleich. Also auch die Bienen, die so automatisch ja so ein Gebilde bilden. Ja. Beim Menschen ist was dabei, er will es auch. Er kann es nicht nur, er will es auch. Wir können allein gar nicht leben. Wir sind nicht alle für die Einsamkeit geschaffen. Jetzt sind wir zurück bei unserem Thema der Liebe. Die Liebe ist die intensivste Selbsterfahrung und zwar gerade deswegen, dass ich selbst, jetzt nochmal, von Anfang an auf einen anderen hingeordnet bin. Ja, von Anfang an. Ich kann mich natürlich einmauern, ich kann alles Mögliche versuchen, in die Wüste entfliehen, aber das ist nicht die Lebendigkeit, die meinem Leib eingeschrieben ist. Als Augustinus seine Regel entwirft er sich gegen die Eremiten. Muss man auch mal überlegen, ja. Also die Eremiten kann man selber würdigen, das ist jetzt, natürlich kann man Verschiedenes dazu sagen. Aber er hat, die damalige Christenheit kannte eigentlich nur den Gang in die Wüste, einsam für sich, ägyptische Wüste. Augustinus sagt, quod non, haut nicht hin. Die menschliche Natur ist nicht auf Einsamkeit. Wir müssen einen Verbund haben, darin leben wir. Jetzt, die Freude am Gegenüber. Und jetzt kommen drei Punkte, die kommen Ihnen hoffentlich bekannt vor. Augustinus wird sagen, dass wir in dreifacher Weise dieses Hinwenden zum anderen und Empfangen in seiner Höchstform realisieren. Die Höchstform. Ich sage es nachher noch lateinisch, aber jetzt erstmal du allein. Das ist jetzt schon mal ein Durchbruch, ja. Also wenn ich mich jetzt hundertfach verteile an hundert andere, jetzt, ich bin jetzt beim sexuellen Vollzug. In der normalen Begegnung habe ich natürlich 100 Leute, das ist selbstverständlich klar in der Freundschaft. Aber wenn ich mich jetzt ganz geben will, das heißt mir beim Leib geben will, du allein. Der zweite Satz, ewig, du für immer. Also das probieren wir ja, also nicht nur probieren, sondern Ewigkeit ist bei Augustinus die Ankunft dort, wo wir eigentlich hingehören. Also Leben ist lebendig, ja, aber lebendig heißt nicht einfach nur immer wieder ein neuer Tausch von irgendwas Neuem, was man immer noch nicht ausprobiert hat. Wenn ich das richtige Maß gefunden habe, die richtige Lebendigkeit, dann will ich sie für immer haben. Dann bin ich drin. Brauche ich auch nicht dauernd wechseln. Deswegen du für immer. Also die Eternitas, die Ewigkeit, die uns eingeschrieben ist. Der Augenblick, wo ich spätestens, wo ich auf Gott treffe, treffe ich auf dieses Ewige. Da bin ich nicht gleich drin, aber ich kann ich muss meine ganze Energie dahin setzen, damit ich diesem gegenüber endgültig auch mal lande. Endgültig. Aristoteles hat die Hälfte seines Lebens in unglaublichen raschen Wechsel verpulvert, das weiß er. Aber dann, wenn ich weiß, wohin ich gehöre, wenn ich es wirklich weiß, dann will ich dorthin gehören. Dann will ich dem gehören. Und das Dritte natürlich Leben geben. Kinder. Den Sohn, den er nicht wollte, ja. Später hat er kapiert, dass das die Schrift ist, ja. Das heißt, jemanden lieben heißt auch von ihm, mit ihm fruchtbar werden. Das kann im körperlichen Bereich sein, im leiblichen, sagen wir viel schöner. Es kann auch im geistigen sein. Kirche ist übrigens ein solches Fruchtbarwerden. Er schreibt ganz viel über die Kirche. Die Kirche ist die Stelle, an der der Mensch auch, wenn er gläubig ist, fruchtbar wird mit den anderen. Also in diesem Sinne ist die Kirche auch beim Weiblich. Die gebiert unentwegt. Sie bringt immer neues Leben hervor. Ja? Und dasselbe gilt jetzt auch für das Geschlecht. Liebe und tue, was du willst. Ich kann tun, was ich will, wenn ich diese drei Momente erreicht habe. Dich habe ich gewählt. Ich habe dich für immer gewählt. Ich habe keine Alternative zu dir. Und mit dir werde ich fruchtbar. Und jetzt kann ich tun, was ich will. Erst jetzt. Wenn diese drei Dinge stimmen. Und damit das überhaupt gelingt, brauche ich natürlich jetzt noch die Verankerung im lebendigen Leben. Das heißt, ich muss das Ganze in Gott sichern. Ich muss es sichern. Damit gehe ich in das Sakrament. Er hat nicht mehr geheiratet, aber für ihn ist nicht die... Das Sakrament der Ehe wäre jetzt für die, die das Modell wählen. Aber wir sind durch Taufe oder durch die anderen Sakramente selbstverständlich in dieser Beziehung der Lebendigkeit. Gott, der unser Leben schützt. Und weil das so sicher ist, kann ich es wagen, meinen Leib einem anderen anzuvertrauen. Für immer. Exklusiv. Und lebendig. Und das heißt, in diesem Sinne steht die Liebe vor der Herausforderung, ob sie den Egoismus dieser Elementarkraft lebt. Ich kann das alles wegtun und das sozusagen diese ganze Dynamik auf mich wenden. Einen Augenblick einen erhöhten Lustgewinn, großartig. Aber dann kann den Unterrock schicke ich wieder weg. Ich kann dieses plurale Begehren inszenieren. Das ist heute das große Stichwort. Begehren ist die große Vokabel innerhalb des Konstruktivismus. Der Mensch besteht aus Begehren und er muss sich holen, was er begehrt. Aber auf das Begehren gibt es keine Rückgabe, das wird nicht thematisiert, sondern ich begehre. Meine Lebendigkeit ist im Begehren. Begehren wird heute moralisch extrem aufgewertet. Ich begehre und dann muss ich es auch bekommen. Aber die Liebe, die sich auf eine und für immer geliebte Person richtet und mit ihr fruchtbar werden will, Augustinus ist das die Steigerung der eigenen Existenz. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich bin fruchtbar. Das heißt, nochmal, im Leiblichen geht das, geht aber auch im Geistigen. Und für Augustinus ist jetzt der Leib nicht mehr nur sozusagen die Ebene, die er lange gekannt hat. Da, wo er sich immer verlor. Also man muss sich so vorstellen, man nimmt einen Anlauf, man hat eine Dynamik in sich, man wendet sich einem anderen zu. Aber man dreht den Anlauf gerade nochmal eine Kurve auf sich selber um. Ein Wort von Augustinus, auch sehr griffig. Er sagt, wir leben normalerweise in einer Curvatio ad me ipsum. Normalerweise machen wir die Kurve auf mich selbst. Alles was kommt, ich lebe als Kurve. Mir wird viel gegeben und das heimt sich auch schön ein. Ja? Und die Bewegung ist immer so. Aber die Bewegung ist eine andere. Ja. Und so leben die Menschen als Kurven und Augustinus war auch Kurve. Die Hälfte seines Lebens. Alles in seinen eigenen Bereich. Und dieses Du für immer mit dir lebendig. Das heißt, an dieser Stelle ist für Augustinus jetzt ein Loskommen aus dieser gekrümmten Position. Der Mensch muss hoch aus der Krümmung. Und jetzt kommt der Punkt, an dem er im Epheserbrief auch bei Paulus 4,15 schreibt, wir müssen die Wahrheit tun in Liebe. Das ist jetzt der Schlussgedanke, dass die Liebe mit der Wahrheit zusammengefügt wird. Und die Wahrheit bedeutet also nochmal ganz kühn und einzigartig. Die Wahrheit ist ein Geschehen zwischen zwei Menschen. Wir sind jetzt nochmal auf der sinnlichen Liebe. Ein Geschehen zwischen zwei Menschen, die aufeinander bezogen und ursprünglich auch verschieden sind. Und in dieser Beziehung zwischen den beiden Menschen müssen diese drei Überlegungen statthaben. Dann wird die Wahrheit zur Liebe. Ich meine dich nicht für den Augenblick, ich meine dich immer. Ich meine dich nicht für anstelle von drei anderen, die auch noch später dazukommen können. Ich meine dich ganz genau. Und ich will mit dir Leben geben, schaffen, fruchtbar sein. Und das ist die Wahrheit zwischen uns. Das ist die Wahrheit, die in meinem Leib eingeschrieben ist. Deswegen ist Liebe nicht die Entschuldigung für alles. Also so wie am Anu Liebe und am Tu, was du willst. Wenn du in dieser genauen Weise nochmal aufmacht auf den anderen. Du allein nur für immer und mit dir fruchtbar. Dann kann ich tun, was ich will. Aber stehen Sie, dann habe ich diese enorme Energie, die in der Geschlechtlichkeit liegt. Dann habe ich die jetzt auf dem Gleis. Dann habe ich die jetzt in der Potenz. Dann kann ich losfahren. Aber wenn ich das Gas gebe und habe das Gleis nicht und verplempere mich an alle möglichen Dinge, ja, dann habe ich die ganze Energie, die versackt. Karthago, wie das ist, eine ganze Menge versackt, einfach versackt. Und dann bleibt irgendwas übrig wie der Geist, und der Geist ärgert sich über sich, weil er auch merkt, dass das nicht weiterführt. Ja? In der Augenblick, wo ich Geist und Leib zusammendenke und füge in diese jetzt nochmal eingeschriebene Qualität, dass ein anderer mir sagt, wer ich bin, und ich mich auf diesen anderen richte. Du gibst mich mir. Du gibst mich mir. Also nicht ich mich. Mit deiner Hilfe organisiere ich mich ein bisschen, ja? Nein. Aber auf den zu treffen, der mich mir gibt, dann bin ich gefeit. Liebe und dann tu, was du willst. Deswegen jetzt kommt der schöne Schlusssatz. Jetzt kommt der schöne Schlusssatz. Das Wort Liebe, so wie wir es heute wenden, also haben Sie was dagegen, wenn sich jemand liebt? Kann ich nur sagen, nee, habe ich, also wie soll ich was dagegen haben? Vier Männer, ja, also warum eigentlich nicht? Ich warte jetzt auf die Scheidungsnachricht, aber vielleicht die kommt dann gar nicht mehr. Also unvorstellbar. Okay. Liebe. Das Wort Liebe verschleiert leider, also in dieser allgemeinen Bedeutung, den Egoismus dieser Elementarkraft. Liebe hat auch was sehr Egoistisches eben auf ihrer Basis. Ja. Sie schillert eben zwischen dem Trieb, der ja durchaus ein Begehren, ein ganz normales, plurales Begehren hat, und der Hingabe. Und wie komme ich von diesem pluralen Begehren, das alles Mögliche begehrt, zu der Hingabe, wo ich jetzt weiß, was ich will, wo ich alles auf eine Karte setze? Ich weiß nie ganz genau, ob die Karte wirklich sticht. Ja, das muss ich dann, das Risiko bin ich auch nochmal drin. Ja, aber ich alles auf eine, also wirklich eine singuläre Liebe übergehe, dann komme ich vom Eros zur Agape. Die Agape enthält den Eros. Die enthält dieses Begehren. Aber die Agape weiß, wen sie liebt, und sie weiß, von wem sie geliebt wird. Nur diese eine und für immer geliebte Person und mit ihr fruchtbar. Und dann schützt mich die Wahrheit, also das, was zwischen diesen beiden geschieht, vor diesem Ausrasten in den Selbstgenuss. Wir schließen mit Augustinus, und das ist jetzt ein Satz, damit Sie hören, der Mann, er schreibt ja nicht nur, deswegen möchte ich Ihnen den Satz vorlesen. Augustinus wird nicht einfach nur eine Philosophie schreiben. Deswegen, wer Augustinus liest, das möchte ich Ihnen jetzt empfehlen. Er spricht nicht einfach vom Geist und Erkenntnis, er spricht immer vom Leben. Damit ist immer auch diese elementare Kraft noch drin. Deswegen bei Augustinus finden Sie nicht Erkenntnistheorie, also so in diesem schwachen, abstrakten Sinn. Sie finden Loben. Wenn er endlich gefunden hat, was er finden will, dann wird gelobt. Vorher ist Stöhnen, Sehnen, Schreien, Weinen, Verzagen, Lieben, Rufen, Anbeten, Jubeln. Statt etwas zu betrachten, werde ich von jemand betrachtet bei ihm. Statt zu erkennen, werde ich erkannt. Augustinus tastet immer danach in den Konfessionen auf und ab, wenn Sie die mal lesen. Er schreckt immer wieder davor zurück, sich in die Hände des Lebendigen zu begeben. Da hat er Angst davor. Ne? Auch Gott der Lebendige, wenn er mich greift. Spät habe ich dich geliebt, sagt er. Ist nochmal lateinisch, ist einfach wunderschön, wobei die Übersetzung gut ist. Sero te amavi. Hören Sie das mal als Klage. Die ganze Philosophie des Augustinus ist eine Klage, dass alles so spät kam. Am Schluss hat er kapiert. Sie können auch übersetzen, das ist auch eine schöne Übersetzung. Zu spät habe ich dich geliebt. Da ist schon viel Wasser den Bach runter. Ich habe so viel verplempert. Zu spät habe ich dich geliebt. Du Schönheit. So alt und so neu. Spät habe ich dich geliebt. Da haben Sie den O-Ton. Augustinus ist kein Theoretiker wie andere, ja. Wenn Sie Thomas daneben lesen, ja, das ist, Thomas ist auch ein Gebirge, aber Sie sind in einem ganz anderen Gebirge. Augustinus liebt und mit einer Impulsivität, ja. Und wissen Sie, was schon schön ist, also jetzt wirklich Schlusswendung. Man könnte ja immer sagen, ja gut, wenn er von Anfang an so geliebt hätte, ja, dann hat er halt sofort in diese extreme Klarheit der Liebe aufgestiegen. Gibt es auch Menschen, die das können. Der heilige Bernhard hat das gekonnt. Aber Augustinus geht erst durch Karthago durch. Und dann wird es auch, dann weiß er auch, wovon er redet. Ohne Karthago, ja, würden wir ihm die Hälfte vielleicht nicht abnehmen. Aber er weiß, was da für ein Schlamm und für eine Niedrigkeit ist. Und dass er sich daraus arbeitet und das Wort Liebe aber nicht verliert, im Gegenteil, immer tiefer fasst. Das ist das, was er uns geschenkt hat über 1500 Jahre hinweg. Danke für Ihr Zuhören.
Vielen, vielen Dank. Wieder viel Neues erfahren und auch die Bestätigung. Wir hatten letzte Woche den Pater Nikolaus da, der auch aus dem Leben des Papstes und auch von Augustinus erzählt hat und der seine Ordensgrundregel eigentlich auf einen Punkt gebracht hat, den Menschen bei der Suche nach Gott helfen und selbst immer suchen. Und ich habe das heute wieder sehr gespürt bei Ihrer Auslegung, wie Sie Augustinus, das Leben von Augustinus geschildert haben. Und ich denke, die Liebe ist die intensivste Selbsterfahrung, die nie aufhört. Und dafür sage ich Ihnen ein riesiges Danke, dass Sie uns das so vor Augen geführt haben. Danke. Haben Sie bitte.
Ich sagte einen kurzen Satz. Das Lärm habe ich seit 30 Jahren nicht so nie gesagt. Ich denke nur, das wunderbare Schreiben von Papst Franziskus, Amoris Laetitia, das gibt es halt alles.
Habe ich das gesagt, was Sie da... Also, wenn ich es gesagt habe, nee. Das Lehramt, nee. Also ich bin weit entfernt, mein Urteil über das Lehramt hier abzugeben. Also, ehrlich...
Das war ein kurzer Lebenslauf.
Aha. Also jetzt werde ich verteidigt von anderen. Aber also wenn ich es gesagt hätte, nee, das würde ich mir überhaupt nicht erlauben. Entschuldigung, das geht gar nicht. Also Benedikt hat ja noch einen, der erste Enzyklika war über die Liebe. Bei Benedikt, ja, die hat er, das ist ein wirklich großer Text. Und Franziskus hat auch natürlich ganz klar über diese Liebe geredet. Nein, eigentlich kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Aber mir
hat
vom Eros gesprochen.
Ah ja, vom Eros.
Das okay. Eros,
ja. Das habe ich, ja, okay, das wiederhole ich jetzt auch. Das heißt. Ja, weil man, also Sie kennen doch den dummen Satz, die Kirche soll sich aus den Schlafzimmern heraushalten. Dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich, was Sie meinen, dass die Kirche seit drei Generationen nichts mehr über die Schlafzimmer sagt. Was übrigens bedauernswert ist. Entschuldigung, also Sie, sozusagen da haben Sie jetzt mich missverstanden. Ja? Im Grunde genommen wird überhaupt nicht mehr über die Sexualität gepredigt. Das ist ja eine eigene Katastrophe.
Ja.
Ja, aber vorher war es auch nicht. Es war vorher nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht gut. Das heißt, also, wie kommen wir denn langsam wieder mal auf die Schiene? Ja?
Ja. Vorher war es so nervig. Der Satz, man braucht sich nicht darum kümmern, ob das ein Fehler macht, wenn sie in Liebe geschehen sind. Das hat der Augustinus auf die Bibel eigentlich, das hat er von dort genommen, denn es gibt diese berühmte Stelle, wo Jesus einem sehr gesetzestreuen Menschen erklärt, ja, du kannst alles machen, die Fasten und so weiter einhalten, aber wenn das alles Richtige, was du hier tust, nicht aus Liebe geschieht, dann ist das zu wenig Liebe. Das Restliche wird dir nachgetragen. In der Bibel wird das ziemlich drastisch geschildert, nachgeschmissen, sehr ungewöhnlich, wird dann übersetzt mit hinzugegeben. Also da müsste eigentlich der Augustinus sagen, dass das ein Signal aus der Bibel ist. Noch eine zweite Sache mit dem Kind, also dass in der Liebe ein Kind entstehen soll. Was ist, wenn da kein Kind entstehen kann, aus welchen Gründen auch immer, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass dann der fundamentalistische Zweig in der Kirche gesagt hat, es dürfen nur die heiraten, die Kinder kriegen können. Und der berühmte ein im Kindesalter beschnittener Mann, verschnittener Mann, der kein Kind mehr kriegen konnte, dem hatte man die Ehe verweigert. Er musste dann mit seiner Frau in eine andere Stadt ziehen, damit er dort heiraten kann. Also heiraten konnten nur die vorhaben, Kinder zu haben.
Einen Kommentar in einem Satz.
Wenn einer sagt, die Frau hat in der Kirche zu schreiben, nullia tate in Ephesia, dann hat er für mich nicht mehr, obwohl diesen Satz gehört,
okay. Ja. Es kommt das ganze Sündenregister. Das Sündenregister können wir locker erweitern, versteht ihr? Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Sündenregister der Kirche. Die Kirche wird im jüngsten Gericht noch abgestraft, das werden wir sehen, ja. Aber versteht ihr, wir strafen sie jetzt nicht ab, das geht gar nicht. Die Kirche wird ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht, ist geschenkt. Aber wir schauen mal auf das, was die Kirche kann. Wir sehen mal auf das, was sie freisetzt, ja. Und in dem Sinne ist im Christentum etwas freigesetzt worden, tatsächlich, was beispiellos ist. Beispiellos. Es gibt keine, ja, ich nehme den Mund sehr voll, aber ich weiß schon, was ich sage, ja. Es gibt aber keine Religion, die in einer derartigen Reflexion, einer derartigen Durchdringung ihrer Glaubensinhalte so weit gekommen ist. Dass die Realität dahinter zurückbleibt, ist schade, aber wir sind jetzt nicht die Richter dafür, ja. Aber im Sinne einer wirklichen Durchdringung, eines wirklichen Verstehens und Eindringens in diese Zusammenhänge, ist das Christentum schon einzigartig. Sie müssen wir nicht glauben, das ist kein Glaubenssatz, aber wenn Sie es lesen, sieht man das. Ja? Also ich möchte mal Sie bitten, versuchen Sie nicht immer. Ich weiß, dass, also Entschuldigung, die Kirche hat selbstverständlich ihre selbstverständlichen Defizite, ja. Aber ich bin nicht ihr Richter, also ich nicht. Okay.
Sie haben genau dargestellt, die Beziehung Mann-Frau, zum Teil auch mit Gott, wie steht denn die sogenannte Nächstenliebe?
Ja.
Also die Menschen, die sich nicht so nahe.
Ja, das gilt, das habe ich, also ist auch nicht jetzt dargestellt worden, aber der Amor, also Amor ist jetzt einmal der Gesamtbegriff, ja, hat natürlich in seiner Aufgipfelung erstmal die Liebe zu Gott, wäre das, und die Liebe zu einer Person. Aber grundsätzlich Nächstenliebe, ja, da hat die Rednerin vorher hat ja darauf auch angespielt. Und die Nächstenliebe ist eine untergeordnete Stufe. Also die Nächstenliebe ist schon etwas, was selbstverständlich mitgegeben ist. Für Augustinus ist aber also Liebe und tue, was du willst, gilt unter denselben Themen auch für die Nächstenliebe, wenn ich nicht einfach hin meinem Begehren folge, sondern mich aus im Grunde genommen aus der Gottesliebe heraus dem Nächsten zuwende. Ja? Da geht der Weg über die Gottesliebe. Und in dem Sinne gilt dieses Hingeordnetsein auf Gott als Maßstab für das, wie ich dem anderen begegne. Auch ein irrsinnig hoher Maßstab. Ja? Aber in dem Sinne ist es dann nicht die fleischliche Liebe, sondern es ist das, was ich treffe Gott nicht direkt, aber ich treffe ihn im Nächsten, den ich habe. Aber ich habe dieselben Anstöße, dieselbe Motorik, die ich für die Gottesliebe habe, habe ich für die Nächstenliebe. Ist es so gut?
Aber kommt bei der Nächstenliebe sozusagen diese emotionale auch dazu?
Emotional im Sinne, dass wir überhaupt aus der Relation...
Wenn ich den sympathisch finde oder ansehen finde oder...
Ja. Also für Augustinus ist das Dasein relational, das haben wir gesagt. Also das ganze Dasein besteht aus diesem Netz der Freundschaft. Merken Sie sich mal den Ausdruck. Das Netz der Freundschaft, in das wir geworfen sind, und aus diesem Netz holen wir und geben wir zurück. Und das ist das, was die Nächstenliebe ausmacht. Ja, so. Immer emotional. Bei Augustinus ist Emotionalität immer mitlaufend, grundsätzlich. Ja? Nein, ich habe nicht extra über die Nächstenliebe jetzt geredet, stimmt. Aber das ist nicht etwas, was sich sozusagen als eigener Bereich auftut. Bei Augustinus ist die Liebe zu Gott der Schlüssel. Und von dort her erschließt sich dann die Nächstenliebe.
Danke für das. Ich wollte Sie nur etwas fragen, mir fällt dazu immer ein Ortega. Das Wort von Ortega ist ganz schön. Niemand ist so liebevoll.
Also wie man begehrt, so begehrt man überall. Ja, möglicherweise. Ja. Ja, möglicherweise. Wir sind auch im mediterranen Bereich. Das ist auch. Augustinus ist ein mediterranes Geschöpf. Er kann genießen. Die Differenz zwischen Uti heißt gebrauchen und Fui, da hat er einen ganz herrlichen Artikel. Jetzt in dieser Welt werden wir gebrauchen, aber in der künftigen Welt werden wir genießen, selbstverständlich. Ja.
Ich habe eine Frage, ich will jetzt ein bisschen, ja, die Leute in Großen unterbringen, aber mit dem Besuchsrecht der Mutter, dem Sohn gegenüber, was nicht sehr weit her, wenn sie in der Sache waren, also die Frau hat die Beziehung zum Mann, wenn sie Kind nicht hat verloren und vom Kind auch. Und ich habe beim Rilke habe ich dieses Bild auf, dass er so wahnsinnig schöne Texte hat über die Liebe im Brief an einen jungen Dichter und mit seiner eigenen Frau das Kind gehabt und dann war er ja weg. Also wie ich die praktisch umsetze, und dann habe ich vielleicht keine 100%ige tolle Liebe, sondern nur 80% oder 60%, aber sie hält. Und dieser Aspekt fehlt mir irgendwo.
Der Aspekt fehlt uns allen. Entschuldigung, der Aspekt fehlt uns allen. Augustinus hat diese Frau selbstverständlich also Schofel behandelt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Er schreibt es ja selber. Er schreibt es in den Bekenntnissen nicht, um sich zu rühmen, sondern um sich bloßzustellen. Augustinus sagt, er hat sich nackt ausgezogen in den Konfessionen. Ja? Und das ist Tremendum bei ihm. Also er erschrickt vor sich selber. Also das kann man, verstehen Sie, er erzählt es ja nicht sozusagen en passant. Er erzählt es, um zu sagen, in welcher Verworfenheit, in welcher abgründigen Tiefe er gelandet war. Das ist der Grund, warum er das erzählt. Aber dann könnte man ja sagen, da genießt er sich. Also es gibt einen schönen Ausdruck Ekel in dem französischen Existenzialismus. Da kann ich mich mit Ekel aufhalten, uferlos und noch einen Bestseller dazu schreiben. Ich kann aber auch versuchen, aus dem Ekel rauszukommen. Und Augustinus ist der eben diesen Weg versucht. Von daher, es ist ein strenges Gericht über sich selbst. Augustinus hat sich angeklagt. Ja, immer hören, er hat sich angeklagt. Konfessionen sind eine Beichte, öffentlich. Das kann er aber nur machen, weil er gelöst worden ist. Ja, ich kann mich ja überhaupt nur anklagen, wenn ich weiß, dass ich irgendwo wieder rauskomme. Und dieses Wieder-Rauskommen, das ist das, was Augustinus zeigen kann. Ja, in diesem, jetzt komme ich in den Amor und in dem richtigen Amor werde ich alles das nochmal neu aufgreifen und nochmal bereuen und aber auf der anderen Seite wieder lösen, was ich da, meine schlechte Liebe, ja, meine ganz miese. Versteht ihr? Nein, ich beschwöre Sie, ich verstehe das selber nicht. Wir haben die erste Autobiografie der Antike. Sie haben von Platon keine, Sie haben von Aristoteles keine, Sie haben von keinem Philosophen eine wirkliche Aussage über sich selber. Augustin ist der Erste, der das überhaupt mal macht, zu sagen, also welch ein Dreck habe ich da fabriziert. Ja? Das kann er aber nur machen, weil er Licht am Ende des Tunnels sieht. Und das Licht am Ende des Tunnels ist Christus. Und dann kann ich auch sagen, was ich für ein Schuft war. Und das ist ernst gemeint. Ganz ernst gemeint. Deswegen ist Augustinus für diejenigen, die in so einer inneren Klemme auch sitzen, glaube ich, schon eine gute Lektüre. Er hat alles durchgeackert, was an Gemeinheit da war. Lesen Sie mal die Partie über den Birnendiebstahl. Die hat die Psychologie immer interessiert. Er hat die Birnen gestohlen, nicht weil sie geschmeckt haben, die haben sie sogar weggeworfen, die jungen Leute. Er hat sie getan, weil es böse war. Es war so schön, was Böses zu tun. Es war so schön, jemanden zu schädigen. Es war so toll, hier eine Gemeinheit zu begehen. Da macht er ein ganz ausführliches Kapitel bis heute. Ich glaube, sogar Sigmund Freud hat auch darüber geschrieben. Weil das Böse um seiner selbst willen tun, ach, was für ein Spaß. Ach, was für ein Spaß, ja. Und versteht ihr, da kommen wir ja natürlich an eine Ergründung auch der menschlichen Natur. Die war vor Augustinus Platon denkt nicht dran. Aristoteles denkt nicht dran. Die Stoa denkt nicht dran. Augustinus denkt dran. Warum? Weil er den Gegenpol hat in Christus. Und dann kann er diese ganzen Gemeinheiten auch mal durchpflügen. Weil er hinten wieder rauskommt. Er kommt ja raus und darauf kommt es an. Magnus ist groß, bist du, so beginnt die Konfession. Du bist groß und diese ganze Größe ist das Ziel der Konfessionen. Du bist groß. Und wenn ich mein Leben anschaue, die Hälfte ist sowieso schon versaut, ja. Aber an deiner Größe habe ich mich wieder durchgearbeitet. Also das ist schon ein tolles Thema. Ja, Ambrosius ist natürlich eine der Quellen. Nein, aber er liest ja viel. Der Mann ist ja 35 Jahre, nochmal, oder im Ganzen sogar 40 Jahre ist er Christ. Er liest natürlich die ganzen damaligen Dinge. Also, er ist ein großer Leser. Er liest die Patristik. Nein, die Mutter ist in dem Sinne ungebildet. Monika ist keine gebildete Frau. Die hat die Bibel, aber mehr hat sie ja nicht.
Ja gut, ja, die ist ja auch schon was da. Sie kann nicht in dem Sinne beeinflussen.
Nein, also Monika hat ihn auf ganz andere Weise etwas schwierig, ja. Aber Augustinus ist ein Kopf, der natürlich erstmal hatte die Möglichkeit, die philosophischen Texte zu haben. Er liest die alten, die Väter. Er liest das, was da ist, bis zum Jahr 430, ja. Und die Patristik ist intelligent. Die liest er schon, natürlich. Ja? Mehr als wir.
Es war viel heute Vormittag. Ich danke Ihnen für Ihr Durchhalten. Nehmen Sie viel mit von dem Semester. Mein Mann und ich wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Ich darf Sie einladen, für den 7.1. einander leben und miteinander verantwortungsvoll leben im Haus Europa. Jetzt wird der Dr. Landau kommen. Er hat gemeint, er möchte es mit einer großen Diskussionsrunde auch machen. Also ich lade Sie herzlich dazu ein und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Liebe, danke.
Eine gesegnete Adventszeit. Ja, vielen, vielen Dank.